Wir dehnen immer, wir rollen immer, wir massieren immer, wir tapen, wir was auch immer. Wir bedienen neuronal da nur das propriozeptive System. 35% der Information bezieht das Gehirn aber aus dem Innenohr, also aus dem Gleichgewichtssystem, und 45% aus dem Augen, also aus dem visuellen System. Das heißt, über die Augen und über das Gleichgewichtssystem, und das ist für Läufer enorm entscheidend und interessant, können wir definitiv große und direkte Veränderungen erreichen, wenn wir das System adressieren und trainieren, um besser zu werden.
In dieser Podcast-Folge stellen wir uns die Frage, können wir schneller werden, indem wir unser Gehirn trainieren? SpitzenläuferInnen wie Gina Lückenkämper schwören jedenfalls schon seit Jahren drauf. Die Rede ist von Neurotraining und in dieser Podcast-Folge haben wir einen Experten auf dem Gebiet zu Gast, nämlich Sportwissenschaftler und Trainer Kevin Grafen. Er sagt, ja, mit Neurotraining können wir unsere Laufleistung steigern. Und wie das funktionieren soll, erfahrt ihr in der Folge. Mit dabei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Übungen, die ihr zu Hause ausprobieren könnt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hi Leute, ich bin Elliot und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Kevin, dich grüße ich auch. Wie geht's?
Hallo, sehr gut. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe gehört, mir ist zu Ohren gekommen. Du warst gerade in Indien. Warst du da beruflich oder hast du Urlaub gemacht?
Und das ist eine sehr gute Frage. Also ich sowohl beruflich als auch im Urlaub. Wir fahren mit unseren Mitgliedern einmal im Jahr in den Urlaub. Das heißt, wir machen eine Reise. Ganz ursprünglich waren das reine Sportreisen. Mittlerweile sind Sightseeing-Touren und diesmal haben wir uns für Indien entschieden. Und das war eine sehr spannende und tolle Reise, voller Eindrücke, voller Inspiration.
Cool, klingt richtig gut. Möchte ich auch gerne mit meinem Arbeitgeber machen. wie war denn das Essen? Das interessiert mich immer.
Das Essen war überragend. Also indisches Essen bin ich sowieso ein sehr, sehr großer Freund von. Das machte sich dann auch an den Funden bemerkbar. Also Essen immer gut in Indien, immer spitze, schmeckt sehr gut. Alle Formen von Curries und für Vegetarier auch immer was dabei. Perfekt.
Ach geil, okay. Jetzt kriege ich direkt Hunger. Aber nee, freut mich, dass du da eine gute Zeit hattest. Ja, ich würde sagen, zum Aufwärmen spielen wir direkt eine kleine Runde Sekt oder Selters. Ich habe 5 Fragen für dich und du darfst dir eine Auswahlmöglichkeit jeweils aussuchen.
Ganz nur intuitiv. Eine, ja.
Ja, von den
nicht
2.
Beide. Okay.
Es gibt keinen Joker.
Okay.
Alright. Bist du ready?
Ich bin bereit.
Erste Frage: Massage oder Sauna?
Massage.
Auch zur Regeneration so?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Gehst du regelmäßig zur Massage?
Leider viel, viel zu selten. Also ich hätte es gern öfter, aber...
Ich auch. Sonst ich öfter gönnen.
Genau.
Okay, 2. Frage. Rechte oder linke Gehirnhälfte?
Definitiv linke. Linke Gehirnhälfte, ja.
Okay, krass, dass du da so definitiv eine Lieblingsgehirnhälfte hast. Ich dachte, vielleicht bei der Frage wird es so ein großes, ja, weiß nicht, beide.
Sind beide wichtig, definitiv, werden wir heute vielleicht noch merken, aber als Rechtshänder bin ich eher linksdominant in der Hirnhälfte, genau.
Spannend. Okay, next question, selbst kochen oder auswärts essen?
Ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich viel, viel selbst gekocht, aber mittlerweile gehe ich echt lieber essen, vor allem wenn es dann indisch ist.
Okay, ja gut, das geil nachzukochen ist auch gar nicht so leicht, wenn man das Original kennt aus Indien.
Definitiv.
Okay, dann Talent oder Disziplin?
Ich denke, Talent ist... Oh, schwierig. Dann eher Disziplin, weil Talent kannst du immer durch Disziplin schlagen, denke ich.
Hätte ich jetzt so aus meiner persönlichen Sicht auch gesagt, tatsächlich. Ja. Okay, und letzte Frage. Mit oder ohne Musik beim Sport?
Definitiv mit Musik.
Ja? Okay, ich bin da auch so. Ich mag auch gerne Unterhaltung. Zum Beispiel beim Laufen natürlich. Ich höre gerne Podcasts, ich höre auch gerne Musik dabei. Ich höre... Mag's auch lieber mit. Aber es gibt auch Leute, die sich dann nicht richtig konzentrieren können, ne?
Macht auch oft Sinn, das zu machen ohne Musik. Vielleicht kommen wir heute noch drauf.
Ja, vielleicht. Mhm. Okay. Ja, wir wollen ja heute über Neurotraining sprechen und ob bzw. mit welchen konkreten Übungen wir unsere Leistung beim Laufen ja konkret steigern können. Mhm. Bevor wir da einsteigen, lass uns mal noch kurz über dich ein bisschen sprechen, damit die HörerInnen auch einordnen können, ja, aus welchem Feld du eigentlich kommst. Mhm. Genau, meine Frage wäre gleich am Anfang: Wie lange arbeitest du schon als Sportcoach und ja, wie, wo, wann kam es dann dazu, dass du das Neurotraining bzw. die Neuroathletik für dich entdeckt hast?
Okay, also ich habe eigentlich relativ früh angefangen zu sehen, dass ich was mit Gruppen machen möchte, dass ich was im Sportbereich machen möchte. Ich komme aus dem Karatebereich und ich habe relativ früh mit 13 Jahren schon meine ersten Karatestunden gegeben und bin dann sozusagen hier im Haus, wo ich arbeite, in die ganzen Strukturen reingewachsen, habe dann ganz viele Aerobic-Ausbildung, Fitness-Ausbildung gemacht, um als Trainer dann anzufangen. Und habe dann nach der Schule an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und habe dann sozusagen immer mehr gemacht und immer tiefer in die Materie mich reingearbeitet. Und war dann aber irgendwann nach dem Studium nicht ganz zufrieden, nicht weil das Studium schlecht war, aber mit den Ergebnissen, die ich bei den Leuten erzielt habe. Also als Therapeut, ob es im Leistungssport ist, ob es um eine Schmerzreduktion geht, ob es um allgemeines Training geht, ums Wohlbefinden geht. Viele Übungen, die ich mit den Leuten gemacht habe und die man so kennenlernt, auch im Studium, im Training, haben einen großen Effekt auf das Wohlbefinden, auf die Leistung der Leute. Vielen Leuten konnte ich aber eben auch nicht helfen. Und da habe ich schon gedacht, irgendwann, ist irgendwie komisch, weil das, was du an die Hand bekommen hast, was helfen soll, hilft einigen, aber nicht vielen. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht das Ende sein. Und ich muss doch irgendwie in der Lage sein, wenigstens jedem ein wenig helfen zu können. Und dann habe ich mich halt andersweitig umgeschaut und bin dann zu dem Thema Neuroathletik, Neurotraining gekommen, was für mich in meiner Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich Training selbst behandle, komplett alles verändert hat. Also von der ersten Minute an. Und das Thema, das finde ich so faszinierend, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und bis heute bin ich dran und glücklich, das eben so umsetzen zu können und zu dürfen.
Mhm. Mhm. Ja, krass. Wann waren das ungefähr? Wie lange ist das Ganze schon dein Ding?
Okay, also die ersten Impulse mit Neuro habe ich sozusagen, vielleicht ist das Thema Life Kinetic bekannt, 2008 gehabt. Da geht es um koordinative Maßnahmen, um einfach erhöhtes Stresspotenzial zu erzeugen und über Übungen, die man nicht hinbekommt, sozusagen neuronale Verknüpfungen zu verbinden, um leistungsfähiger zu werden. Und mit der Neuroathletik arbeite ich jetzt, und das ist was anderes oder ist ein anderer Ansatzpunkt, arbeite ich jetzt 4-5 Jahre. Mhm. Genau, da hatte ich die ersten Berührungspunkte. Ist vielleicht so gekommen, vielleicht ist das noch ganz interessant. Also einmal war ich unzufrieden, habe mich dann eben anderweitig umgeguckt. Auf der anderen Seite war ich als Karateker, also ich komme aus dem Karatesport, immer relativ unbeweglich. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang gedehnt, was man so kennt. Ich habe Faszien ausgerollt, ich habe gestretched, ich habe Massage gemacht, wenn ich dann mal die Massage machen konnte. Und das hat auch irgendwo immer ein bisschen geholfen, aber die Erfolge waren eigentlich nicht langfristig. Und dann habe ich so ein bisschen auf YouTube gesurft und bin dann auf meinen Mentor gestoßen, Dr. Eric Kopp. Und der sagte damals: Okay, nimm mal den Kopf ein bisschen zurück und mobilisiere ein bisschen die Halswirbelsäule, also nick so ein bisschen, um die Oberschenkelrückseite einfach freier zu machen. Also man muss dazu sagen, ich bin nie mit meinen Händen, mit gestreckten Beinen auf den Boden gekommen, also so ein Toe-Touch, nie. Ja. Und dann dachte ich mir, was hat der Typ, der das klingt bescheuert, warum sollte ich das tun? War dann aber zum Glück doch so neugierig, dass ich das getan habe. Und keine 10 Sekunden später, ich habe 10-mal mit dem Kopf genickt, lege ich die Hände zum ersten Mal in meinem Leben auf den Boden mit gestreckten Beinen. Und dann hat er mich halt gehabt. Und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ne? Und ja, dann habe ich das Glück gehabt, dass die erste Fortbildung direkt um die Ecke war. Ich war dann viel in Amerika bei ihm und habe das Curriculum komplett bei ihm gemacht. Und das hat, wie gesagt, mich von der ersten Minute nicht mehr losgelassen und alles verändert.
Ich muss das mal ausprobieren mit dem Nicken. Also ich komme mittlerweile ein bisschen besser runter, weil ich jetzt öfter mal als Ausgleichssport Yoga mache neben dem Laufsport. Aber ich bin auch nicht super dehnbar, würde ich sagen. Also muss ich mir mal reinziehen, die Übung.
Aber da sagst du eigentlich schon direkt, das beste Stichwort für das Thema Neurotraining oder Neuroathletik: ausprobieren ist da key sozusagen, weil wir, wie soll ich sagen, in der Trainingswissenschaft, in der Medizin sind wir immer sehr auf Konzepte fixiert. Wir wollen immer eine Übung generieren und sagen, dass die sozusagen für alle gilt. Und das ist nicht so. Jeder reagiert individuell auf unterschiedliche Stimuli und Übungen. Und dementsprechend kann man eigentlich nicht sagen, hey, das ist die Übung für deine Beweglichkeit, für die Verbesserung, sondern muss das individuell austesten. Das heißt, die Übung, die bei einem gut funktioniert, so wie bei mir jetzt, kann bei dem anderen eine totale Verschlechterung bringen. Und das ist auch das Problem, was wir haben. Das Faszientraining ist jetzt ganz populär und ich möchte dagegen auch gar nichts sagen oder schlecht reden, aber vielen Leuten hilft's, vielen eben aber auch nicht. Und das ist eben der Ursprung, wo ich eben auch gesagt habe, okay, das kann ja gar nicht sein.
Ja, okay, verstehe. Und wie ist es jetzt heute? Also, was für SportlerInnen trainierst du da konkret und inwiefern ist Neuroathletik ein Teil davon?
Also, Neuroathletik ist begleitet mich in meiner täglichen Arbeit. Also ich arbeite überwiegend therapeutisch. Also viele Leute kommen mit Schmerzen zu mir, mit Bewegungseinschränkungen, wo ich viel mit Neuroathletik arbeite. Ich habe aber auch die einen oder anderen Sportler, Triathleten, Läufer, Golfer, Fußballer, Tennisspieler, die alle sozusagen über die Neuroathletik Leistungssteigerungen haben wollen und dann auch bekommen. Also ist ein ganzes buntes Potpourri an Leuten, die zu mir kommen. Und das Schöne ist, du kannst jeden bedienen damit. Jeden.
Okay, ja, das ist schon mal vielversprechend. Vielleicht an der Stelle starten wir mal mit einer kleinen Definition. Was genau bedeutet eigentlich Neuroathletik bzw. Neurotraining? Und ist das überhaupt der gleiche Begriff? Also kann man das als Synonym verwenden oder sind das eigentlich zwei verschiedene Sachen?
Das ist ganz spannend, weil in Deutschland ist es gerade relativ bekannt geworden, dieses Training, unter dem Begriff Neuroathletik. Letztendlich ist es aber nichts anderes als angewandte Neurologie oder funktionelle Neurologie. Also wie man das Kind nennt, ist relativ egal. Es geht nur darum, dass das Nervensystem im Fokus steht. Und das ist eben das Spannende, wenn wir uns einmal angucken, wie gewisse Konzepte, von denen ich gerade gesprochen habe, oder Trainingsinterventionen aufgestellt sind, dann haben die immer sozusagen die Hardware im Fokus. Also wenn wir mal einen Computer nehmen, dann haben wir Festplatte, wir haben das Motherboard, wir haben die Grafikkarte, wir haben, was weiß ich noch da drin, also ich bin kein IT-Experte, aber es betrifft alles die Hardware. Das heißt, wenn wir das auf die therapeutischen oder leistungsbezogenen Maßnahmen bringen, dann arbeiten wir immer an Muskeln, an Faszien, an Sehnen, an Gelenken und. Aber keiner guckt eigentlich nach der Software. Und damit ein Computer funktioniert, braucht er natürlich die Hardware, braucht aber auch die Software. Also wenn wir immer noch mit Windows 95 rumrennen und nicht ab und zu mal ein Update fahren oder irgendwelche Probleme in der Software sind, dann können wir nicht richtig funktionieren. Und das ist eigentlich das, dass die Neuroathletik sich überwiegend um das Nervensystem kümmert, guckt, welche Probleme haben wir im Nervensystem? Gibt es gewisse Schaltkreise, die nicht richtig bedient werden, nicht richtig funktionieren? Gibt es gewisse Hirnareale, die ihren Job nicht richtig machen? Weil das Grundlage für jede Funktion in unserem Körper ist. Egal, ob wir Emotionen ansteuern wollen, ob wir gut drauf sind, schlecht drauf sind, ob wir energiegeladen sind, ob wir verliebt sind, ob wir glücklich sind, ob wir aggressiv sind. Egal, ob unsere Herzfrequenz schlägt, ich meine, das steuert das Gehirn auch, Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, misst den Sauerstoffgehalt im Blut, kümmert sich um die Verdauung, Hormonausschüttung, aber auch Muskelansteuerung, also ob ein Muskel angespannt ist, ob ein Muskel entspannt ist, ob gewisse Muskelgruppen gut zusammen koordinieren, gut zusammenarbeiten, all das steuert das Nervensystem. Und da muss man sich fragen, warum legt denn keiner den Hauptfokus, wenn das Nervensystem an all den Dingen beteiligt sind, nicht auf das Nervensystem und guck mal, funktioniert das eigentlich richtig oder optimal? Und selbst wenn es nicht optimal funktioniert oder nur 80%, dann habe ich immer noch eine Leistungseinbuße in allen möglichen Bereichen. Und die kann man relativ schnell über gewisse Stimuli verbessern. Darum geht es bei der Neuroathletik.
Und Neurotraining ist dann ein Synonym dafür, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also egal, ob wir wollen oder nicht, jeder Trainer, jeder Sportler, jeder Läufer arbeitet mit dem Nervensystem, ob er will oder nicht. Die Frage ist nur, wie bewusst können wir das einsetzen oder wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Wie gesagt, das ist immer beteiligt. Die Frage ist nur, wie gut können wir das beeinflussen beziehungsweise im Positiven manipulieren?
Okay. Und welche Ziele verfolgt das Neurotraining dann konkret? Also wenn man es googelt, dann liest man ja ganz oft den Claim, dass man damit schneller werden kann, dass man mehr Gewichte stemmen kann damit. Also was ist da konkret dran?
Alles. Also es geht immer um eine Leistungssteigerung in jeglicher Art und Weise, ob du schneller werden möchtest, ob du kräftiger werden möchtest, ob du flexibler werden möchtest, ob du dich besser konzentrieren möchtest, ob du emotionale Komponenten besser unter Kontrolle haben möchtest, ob du besser planen möchtest, Pläne besser umsetzen möchtest, aber auch ob du Schmerzen reduzieren möchtest, weil Schmerz ist letztendlich auch nichts anderes als eine Entscheidung des Gehirns, dein Verhalten zu ändern. Und Schmerz wird manchmal auf kurioseste Weise erzeugt und wir können es auf kurioseste Weise verändern, über die Augen, übers Innenohr, über Geschmack, über Geruch, wo Leute erstmal denken, was erzählt er mir denn jetzt hier? Was ist das für Voodoo? Oder aber wenn die Leute es ausprobieren und dann den Effekt merken, dann sind die auch überzeugt.
Welche Ziele wollen so deine KlientInnen erreichen? Also warum kommen die Leute in erster Linie zu dir? Kann man das so sagen? Gibt es da ein paar Gründe, die besonders häufig vorkommen?
Ja, da ich überwiegend therapeutisch arbeite, habe ich viele Leute, die Bewegungseinschränkungen haben, die Verspannung haben, die Schmerzen haben. Um über diese Dinge dann anzugehen, ich arbeite viel mit Leuten, die Schwindel haben, die Gleichgewichtsprobleme haben, die aber auch zum Beispiel Parkinson erkrankt sind. Und dann habe ich, wie gesagt, die komplett andere Schiene an Leuten, an Sportlern, die dann eben in ihrem sportlichen Bereich besser werden wollen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Triathletin, die einfach schneller werden will, die wieder rund laufen will, die ihre Leistung steigern will. Also alles dabei.
Okay. Ja, klingt ja schon mal, wie vorhin schon gesagt, vielversprechend. Ich bin schon sehr gespannt, was wir in dieser Folge so lernen werden. Ja, wie kann man sich denn vorstellen, so eine Trainingsstunde mit dir, wenn jetzt jemand zu dir käme, der vor allem die sportliche Leistung steigern möchte, wie gehst du dann konkret mit so einer Person das Thema an?
Okay, also die Person, die zu mir kommt, erzählt eigentlich von der ersten Sekunde an eine Geschichte. Sobald die den Raum betritt, sehe ich, wie bewegt sich die Person, wie verhält sich die Person, wie laut spricht die Person, wie leise spricht die Person. Das sind schon alles Indizien dafür, um schon mal eine grobe Einschätzung zu kriegen, okay, welches Hirnareal ist jetzt eher betroffen oder nicht betroffen. Also ich bin eigentlich direkt in so einem Musterdenken drin und wäge schon ab, okay, das könnte problematisch sein, das könnte weniger problematisch sein. Dann setze ich mich mit derjenigen Person hin und bespreche erstmal die gesundheitliche Lage, also mache eine klassische Anamnese. Und da ist für mich vor allem entscheidend, was ist alles in dem Leben passiert der Person, weil jede kleinste Narbe, jede Operation, jede Gehirnerschütterung, die auch schon in der Kindheit vonstatten gegangen sein könnte, ist entscheidend für das Funktionieren, wie wir heute funktionieren. Für mich ist super interessant, wie sind die Augen? Trägt derjenige Brille? Hat derjenige Probleme mit Augen? Hat derjenige Probleme mit Schwindel, mit Reisekrankheit? Hat derjenige andere Problematiken? Weil alles das zu einer Unteraktivierung in gewissen Hirnarealen führen kann, wo ich dann direkt sozusagen den riesengroßen Schaltkreis, den wir haben, eingrenzen kann und dann schneller bedienen kann. Und sobald die gesundheitliche Lage eigentlich besprochen ist und das Ziel festgelegt ist, fange ich an, gewisse Teststrukturen mit der Person zu machen, um zu gucken, ob fehlerhafte Dinge vorliegen und baue auf diesen Testungen dann eben ein kleines persönliches Trainingsprofil auf, dass die Leute dann eben zu Hause in Eigenregie oder dann mit mir zusammen, je nachdem, wie oft ich sie sehe, trainieren.
Ah, okay. Und wie genau wählst du dann die passenden Übungen dazu aus? Also gibt es da quasi so ein, hast du so ein grobes Konzept, nach dem du dich dann immer richtest? Also diese Übungen nutze ich für diese Unterfunktion oder für dieses Problemgebiet. Wie ist das genau?
Genau, du kannst es grob einschätzen. Oft bin ich mir ziemlich sicher, dass das Problem das auslöst und dann ist es das doch nicht. Das ist halt das, der Fluch und der Segen zugleich bei unserem Gehirn. Das ist so faszinierend, dass wir nicht definitiv sagen können, es ist so, sondern man muss immer ausprobieren und gucken, wie der Individuelle oder die Individuelle darauf reagiert. Aber zum Beispiel, wenn wir es jetzt so ein bisschen aufs Laufen beziehen, wir haben, keine Ahnung, eine X-Beinstellung bei einer Person oder die Füße knicken so ein bisschen nach innen weg, dann könnte man davon ausgehen, dass der Streckertonus, also die Ansteuerung der gesamten Streck- und Aufrichtemuskulatur nicht gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel die Aufgabe im Gehirn vom Kleinhirn oder von einem Teil, von dem mittleren Teil, den Pons, im Hirnstamm. Und da habe ich dann schon im Hinterkopf, okay, die beiden Hirnareale könnten vielleicht ein bisschen mehr Zuneigung gebrauchen oder ein bisschen mehr Aktivierung gebrauchen. Und dann muss man eben neuroanatomisch gucken, okay, welche Hirnstrukturen oder wie kann ich diese Hirnstrukturen bedienen? Durch Augenübung, durch Kopfbewegung, durch koordinative Aufgaben und macht dann eine konkrete Übung und auf einmal springt dieses Hirnareal an und macht seinen Job besser und auf einmal steht man gerade aufgerichteter, hat eine bessere Ansteuerung.
Mhm. Ja, du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele, also du hast genannt, du hast gesagt, koordinative Übungen gibt es, gibt Augenübungen. Mhm. Was gibt's noch? Gibt's da so eine Liste, die man, die du mir vielleicht mitteilen kannst?
Okay, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ausholen.
Okay.
Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Nervensystem alles steuert und an allen Dingen beteiligt ist. Wenn wir all diese Aufgaben sozusagen auf eine Aufgabe reduzieren müssten, welche könnte das sein? Also das Gehirn hat eigentlich nur eine Aufgabe, dauerhaft unser Überleben zu sichern. Egal wann, egal wie, egal wo. Das Gehirn scannt ständig unser Äußeres und unser Inneres auf potenzielle Gefahren und versucht darüber eine Einschätzung zu treffen, was ich in dieser Situation tun kann, damit ich eben sicher oder überlebend aus dieser Situation rauskomme. So, und dafür braucht das Gehirn Informationen. Und die Informationen, die bekommt mein Gehirn über unsere Sinne. Das heißt, wir haben einmal eine Exterozeption, also die Sinne, die alles externe Extero von innen nach außen, von außen nach innen tragen. Heißt, die Augen spielen eine ganz große Rolle über die oder die Augen spielen eine ganz große Rolle bei der Wahrnehmung unserer äußeren Umwelt. Dann haben wir das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Tasten. Wir haben aber auch das Gleichgewichtsorgan, was im Innenohr sitzt, was meine Lage im Raum ermittelt. Dann haben wir die Interozeption, das heißt die Überwachung meiner Organe, was die alle tun gerade. Und wir haben die Propriozeption, das heißt wir haben in jedem Muskel, in jeder Sehne, in jedem Band Rezeptoren, die Auskunft darüber liefern, was gerade in dieser Struktur passiert. Ist es warm? Ist es kalt? Bewege ich mich da gerade? Werde ich gestretched? Werde ich gestreichelt? Was auch immer. Und all diese Infos feuern jetzt dauerhaft und gleichzeitig ins Gehirn rein. Und das Gehirn muss daraus eine Entscheidung treffen. Darüber, wie ich jetzt gerade funktioniere. So. Das heißt, die Qualität der Informationen, die da oben ankommen an der Kiste, die müssen qualitativ sehr, sehr, sehr gut sein, weil das Gehirn sonst nicht einschätzen kann, was passiert. Mhm. Dann musst du dir vorstellen, funktioniert das Ganze wie stille Post. Wenn der Erste in der Kette, also der Rezeptor oder das Auge oder der Geruch oder das Gleichgewichtsorgan schon die Information falsch weitergibt, dann kommt am Ende Mist raus. Und wenn irgendjemand auf der Kette die Information falsch weitergibt, kommt am Ende auch Mist raus. Das heißt, von dem Rezeptor über den Nerv, über das Rückenmark bis zum Gehirn gibt es verschiedene Reizweiterleitungen, die alle das Signal, entschuldige die Ausdrucksweise, verkacken können. So, und dann kommt am Ende auch Mist raus.
Ja.
So, und es ist immer dann problematisch fürs Gehirn oder wir kriegen da immer dann Leistungseinbußen und Verspannungen und Probleme, wenn das Gehirn erstens nicht einschätzen kann, was passiert oder zweitens aufgrund der Art und Weise, wie es gerade funktioniert, weil es mal eine Verletzung hatte oder was auch immer, nicht gut interpretieren kann, was diese Informationen bedeuten. Beispiel, ich damals in der Schule Deutsch Interpretationsanalyse. Ich für mich habe immer eine gute Interpretation geschrieben. Der Lehrer sah das nicht ganz so, also war immer eine 4. Und da sehen wir das gleiche Beispiel. Wenn das Gehirn nicht in der Lage ist, die Information, die da ankommt, zu verstehen ordentlich, dann wird am Ende Mist rauskommen. Das heißt, wir haben eigentlich in Dauerschleife immer eine grundlegende Sache, die das Nervensystem macht. Es braucht Inputs, Informationen. Diese Informationen müssen weitergeleitet werden und das Gehirn muss diese Informationen verstehen. Und erst auf dieser Grundlage wird unsere Leistungsfähigkeit bestimmt. Also können die Muskeln gut angesteuert werden? Ist meine Haltung gut? Kann ich gut und geradeaus laufen? Bin ich kräftig? Bin ich flexibel oder was auch immer? Und wenn es das nicht ist, dann kommt es immer dazu, dass ich Verspannung kriege, dann kommt es dazu, dass ich Schmerz kriege, dann kommt es dazu, dass ich unrund laufe, also nicht ökonomisch laufe und eben Leistungseinbußen oder Schmerzen bekomme. So, und jetzt, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, welche Übungen oder welche Sachen muss ich denn bedienen? Alle. Also eigentlich muss ich testen, ob all meine Sinne, all meine Rezeptoren richtig funktionieren, ob all meine Nerven richtig weiterleiten und ob die Hirnstrukturen ihren Job richtig machen. Und das wirkt vielleicht etwas frustrierend am Anfang, weil das eine ganze, ganze Menge ist. Aber jeder dieser einzelnen Elemente kann den enormen Unterschied dafür bedeuten, ob ich gerade gut oder schlecht funktioniere. So, und wenn wir das jetzt noch ausweiten, dann müssen wir gucken, wir haben jetzt gesagt, das Gehirn braucht Informationen, um die Lage einzuschätzen. Woher bezieht das Gehirn denn die meisten Informationen, wenn wir das auf 3 Systeme erstmal untergliedern. Also wenn wir die Augen nehmen, das Gleichgewichtsorgan nehmen und die gesamte Propriozeption nehmen, dann sagt man, bezieht das Gehirn 20% der Informationen nur aus der Propriozeption, also aus den gesamten Rezeptoren, aus den Gelenken, aus den Muskeln. Und das ist das System, wo wir immer dran arbeiten. Ne? Wir dehnen immer, wir rollen immer, wir massieren immer, wir tapen, wir was auch immer. Wir bedienen neuronal da nur das propriozeptive System. 35% der Informationen bezieht das Gehirn aber aus dem Innenohr, also aus dem Gleichgewichtssystem. Und 45% aus dem Augen, also aus dem visuellen System. Das heißt, über die Augen und über das Gleichgewichtssystem, und das ist für Läufer enorm entscheidend und interessant, können wir definitiv große und direkte Veränderungen erreichen, wenn wir das System adressieren und trainieren, um besser zu werden.
Ah, krass. Sehr spannend auf jeden Fall. Und bei den Leuten, die du trainierst, da merkst du auch diese Tendenz, dass da hauptsächlich, also arbeitet ihr dann auch hauptsächlich am, du meintest jetzt Sehsinn und am Gehör?
Also viele Leute, die zu mir kommen und Gleichgewichtsprobleme haben oder Verspannung haben, da finde ich eigentlich zu 99% immer was am Gleichgewichtsorgan oder an den Augen. Mhm. Und vielleicht ist uns in erster Linie erstmal nicht bewusst, wie das zusammenhängt. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Also sagen wir mal so, wir haben in unseren Ohren jeweils ein Gleichgewichtssystem, also so eine Art Navigationssystem. Im rechten und im linken Ohr sitzt ein Navi. So, angenommen, du fährst mit deinem Auto auf eine Kreuzung zu, hast 2 Navis und das eine Navi sagt bei der Kreuzung, bieg bitte links ab, das andere sagt, bieg bitte rechts ab. Was passiert jetzt? Du weißt nicht, wo du hin sollst. Ne? Du wirst langsamer, du bist angespannter, du bist gestresster. Das heißt, du verkrampfst dich und weißt nicht, wohin. Das Gleiche kann bei uns passieren. Wenn nämlich das rechte Ohr eine andere Geschichte erzählt als das linke Ohr, dann kann das Gehirn die Information nicht einschätzen, beziehungsweise weiß jetzt nicht, welchem Ohr soll ich trauen und kann die Lage im Raum nicht ermitteln. So, jetzt haben wir für jedes Navigationssystem 5 Satelliten, die unterschiedliche Aufgaben haben. 3 von diesen Satelliten messen Kopfrotation, also wann immer ich den Kopf nach rechts, links bewege. Einer davon Kopfbewegung nach hinten und einer davon Kopfbewegung nach vorne. So, angenommen, die anderen 2 noch, wir haben noch 2 andere, die messen Beschleunigung. Wir haben Bewegung nach vorne, nach hinten, was beim Laufen ja der Fall ist, und Bewegung auf und ab. So, und darüber misst das System eben die Lage im Raum und wie ich mich bewege. Angenommen, ich kann den Kopf nicht gut nach rechts drehen, weil meine Muskulatur verspannt ist. dann könnte man hingehen und sagen, okay, vielleicht kannst du den Kopf ja nicht nach rechts bewegen, weil dein horizontaler Kanal im Innenohr seinen Job nicht richtig macht. Das heißt, das Gehirn traut diesem Kanal nicht und versucht, die Information von diesem Kanal zu unterbinden. Das heißt, es traut dem nicht und will diese Information nicht annehmen und will eigentlich nicht, dass du den Kopf nach rechts bewegst. Also ist die Folge davon die einfachste Lösung, den Kopf festzumachen und zu verspannen. Das heißt, die Muskelspannung resultiert daraus, dass das Ohr seine Information nicht richtig liefert. Heißt, ich kann eigentlich mein ganzes Leben massieren, ich kann rollen, ich kann die Faszie behandeln, ich kann mobilisieren, vielleicht hilft's für den Moment, aber wenn das Gehirn immer wieder den Befehl vom Ohr kriegt, nö, traue ich nicht, dann zieht's die Muskulatur zu. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, ne, um genau der Information sozusagen nicht gerecht zu werden.
Und das Fazit daraus wäre dann quasi, man müsste dann anfangen, am Gleichgewichtssinn am rechten Ohr zum Beispiel zu arbeiten. Also das genau. Dann zum Beispiel zu stimulieren durch bestimmte Übungen.
Genau. Mhm. Du musst dir vorstellen, das Ohr steuert reflektorisch, also über Reflexbögen, die Augenmuskeln an. Das heißt, wann immer wir uns so durch die Welt bewegen, ob wir gehen, ob wir laufen oder ob wir sprinten, sind wir ja ordentlich in Bewegung. Und wenn, vielleicht kennst du das von so einer alten Videokamera noch, wenn du, keine Ahnung, hast deinen Hund gefilmt und bist hinterhergerannt. Hast dann die Videokassette in den Rekorder eingeworfen und dann ist das Bild total verwackelt gewesen. Ja. Warum? Weil die Kamera keinen Bildstabilisator hatte. Und das Innenohr in der Kommunikation mit den Augenmuskeln wirkt wie so ein Bildstabilisator. Das heißt, wann immer mein Kopf in Bewegung ist, wann immer mein Körper in Bewegung ist, werden die Augen entsprechend eingestellt, um Punkte fokussiert zu halten. Wenn ich laufen gehe, ein Punkt in der Ferne, ein Baum oder was auch immer. Und wenn der sozusagen anfängt zu wackeln, kriegt das Gehirn Stress. Das heißt, dann macht's dicht. Dann kann es sein, dass ich Wadenkrämpfe kriege, dann kann es sein, dass ich Knieschmerzen kriege, weil es die Information nicht mehr einschätzen kann. Spannend ist auch, das Ohr hat Reflexbögen an die Nackenmuskeln. Das heißt, es stabilisiert den Kopf beim Gehen. Vielleicht kennst du Leute, die, wenn sie gehen oder laufen, so einen wackeligen Kopf haben, der aussieht, als würde er so hin und her wackeln. Die Leute haben auch oft ein Problem mit dem Innenohr. Ich kenne auch ganz viele Läufer, die den Kopf immer irgendwie mitbewegen. Das ist eine intuitive Stimulation des Innenohrs durch diese Bewegung. Oder es kann nicht richtig stabilisiert werden. Und ganz spannend ist, das Ohr hat Reflexbögen zur gleichseitigen Rumpfmuskulatur. Das heißt, meine ganze Rumpfspannung, meine ganze Rumpfaktivität kann über das Ohr verändert werden und gesteuert werden. Und das geht alles über eine Ohrübung. Und auf einmal steuere ich in allen Bereichen besser an.
Mhm. Faszinierend. Also wenn man sich das so anhört, dann klingt es ja schon so, als ob sehr viele Baustellen auf jeden Fall auf die Art angegangen werden können. Wo würdest du sagen, sind so die Limits vom Neurotraining? Also ich kann mir vorstellen, dass aber bestimmte Sachen dann trotzdem nicht rein auf diese Art gelöst werden können.
Okay, ja, Limits, vielleicht sollten wir uns gar keine Limits setzen. Also das Nervensystem und das Gehirn, das ist so faszinierend. Also Limits haben wir in Bezug auf die Software eigentlich nicht. Also wir können die Software immer optimieren. Die Frage ist nur, wie gut ist die Hardware dahinter? Klar kann ich mit Neurotraining jetzt, wenn jemand einen akuten Fußbruch hat, wo der Knochen raussteht, nicht viel erreichen. Da muss Verletzung und Struktur erstmal heilen. Aber da sage ich einfach wieder, Struktur heilt. Das Nervensystem erinnert sich aber immer. Und wir fummeln und therapieren dann lange an der Hardware rum, was auch erstmal gut ist. Aber irgendwann löst das Problem nicht mehr und das Nervensystem muss dann wieder neu kodiert, neu upgedatet werden, um fehlerhafte Funktionen sozusagen oder Störquellen rauszufiltern, damit wir wieder funktionieren. Also die einzigen Limits, die ich eigentlich sehe, wenn wirklich mechanische Problematiken vorliegen oder akute Verletzungen vorliegen, heißt nicht, ich rede jetzt nicht von Arthrose, von Bandscheibenvorfällen oder Meniskusriss oder sowas. Da weiß man mittlerweile auch, dass viele, viele Leute das akut haben, aber gar nicht mitkriegen. Mhm. Also objektive Schädigungen haben nichts mit Schmerz zu tun oder nur geringfügig. Da denke ich auch immer wieder nur Software.
Okay. Dazu noch, ich glaube, es gibt noch nicht so viele Studien, ne, wissenschaftliche Studien zur Neuroathletik, weil es einfach noch eine sehr neue Sache ist scheinbar. Was sagst du zu dem Argument, dass das einfach alles nur Placebo-Effekt ist? Das habe ich nämlich auch manchmal gelesen tatsächlich. Ja. Und mich interessiert natürlich deine Meinung dazu.
Ja, vielleicht, wo fange ich an? Vielleicht gibt's nicht konkret auf das Thema Neuroathletik so viele Studien, aber ich sag mal, die Anwendungsmöglichkeiten, die kommen ja nicht irgendwo her. Die kommen aus der visuellen Therapie, die kommen aus der Schwindeltherapie. Also es gibt da schon feste Studien, die, wie man mit Leuten mit ganz, ganz akuten Problemen vorgeht, vor allem auch in der Neurologie. Wie soll ich sagen? In der Neurologie oder beim Neurologen sind dann oft aber nur die Härtefälle, die wirklich Ausfallerscheinungen haben und wo das System wirklich schon so schlecht ist, dass es gar nicht mehr funktioniert, sodass man dann über diese Übungen, die man da konzipiert hat, Verbesserungen erreicht. Aber ich sag mal, keine Ahnung, wenn jetzt Oma Hilde zu mir kommt, wo das Innenohr schon zu 60% nicht mehr funktioniert, aber der Neurologe sagt, ist doch alles tutti, dann muss man gucken, dass dazwischen gewisse Grauzonen sind, die wir auch immer noch optimieren können und trainieren können. Also wir kennen da immer nur 0% oder 100%, aber dass dazwischen noch was ist, das beachtet eigentlich keiner. Das heißt, die ganzen Übungen, die haben schon Hand und Fuß und kommen nicht irgendwo her, die sind fundiert. Und der Placebo-Effekt ist ja auch das Schöne, selbst der Placebo-Effekt ist ja ein Effekt. Also ja. Ich meine, was passt jetzt dazu? Angenommen, du willst ein Haus bauen und sagst dir eigentlich ständig schon, nee, ein Haus will ich gar nicht bauen. Wie wahrscheinlich wird es dann, dass du hinterher vor deinem fertigen Haus stehst? Ja, nicht wirklich. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Haus jetzt bauen, also der Placebo-Effekt eben da ist, ne, du das Haus bauen möchtest, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer sein, dass das Haus da ist. Also auch, man kann ja sagen, Placebo ist ja vielleicht nichts anderes als eine Einstellung, eine mentale Einstellungssache. Aber auch das ist eine neuronale Aktivierung von gewissen Hirnstrukturen, die wieder andere Dinge besser aktivieren lässt. Also und Mentaltraining, das zweifelt keiner an.
Ja, stimmt,
ist ja nichts anderes als Mentaltraining, wenn du so willst, als ein Placebo.
Ja, da muss ich sagen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Meine Meinung ist zum Placebo-Effekt ähnlich, weil wenn es hilft, dann hilft's, ne? Also es ist ja an sich trotzdem total faszinierend, dass es den Placebo-Effekt gibt. Der ist ja dadurch nicht schlechter eigentlich.
Genau.
Ja, aber
wenn
okay.
Man sich den zunutze machen kann, umso besser.
Ja.
Also,
ja. Das ist auch wirklich so.
Ich habe auch ganz viele Leute, die zu mir zur Therapie kommen und mit denen ich erstmal gar keine Übung mache, sondern nur spreche. Allein das Zuhören für eine halbe Stunde wirkt für die Leute wie Wunder manchmal. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Aber es ist ein anderes Thema.
Der Therapeut auf verschiedenen Ebenen.
Bitte nicht hier. Ich habe nicht die Couch bei mir stehen. Also, okay. Da bin ich auch nicht ausgebildet für. Da gibt es andere, die es besser können.
Ja, okay. Ja, dann spannen wir an der Stelle mal den Bogen zum Laufsport, würde ich sagen. Mhm. Also ich tatsächlich habe beim Recherchieren auch rausgefunden, dass Gina Lückenkämper, das ist ja diese, ne, die bekannte Top-Sprinterin, auch mit ihrem Coach Lars Lienhardt ein Neurotraining macht oder gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie aktuell immer noch zusammenarbeiten, aber das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Und sie ist das Ganze ja angegangen, weil sie eine Oberschenkelverletzung hatte und dann quasi war das so ihr... Irgendwie, ja, sie hatte alles probiert, niemand konnte ihr helfen und dann hat sie mit ihm dann scheinbar sehr gute, positive Erfolge erzielt und das hat ihr auf jeden Fall geholfen. Wenn man generell so guckt, dann kennt man Neurotraining ja generell eher aus dem Profisport, habe ich so den Eindruck. Also man kennt es aus dem Spitzenfußball. Dann wie gesagt, die Story mit Gina Lückenkämper, das ist ja auch Laufelite, nenne ich es jetzt mal. Ist Neurotraining aber auch für HobbyläuferInnen geeignet? Also lohnt sich das auch für uns, die eher aus Jux und Freude an der Sache laufen gehen?
Definitiv. Also wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, kann nur sagen, es ist für jeden geeignet. Jeder von uns hat ein Gehirn, also sollte ein Gehirn haben. Das heißt, jeder von uns funktioniert auf einer gewissen Basis gleich. Nur wie wir den Computer bespielen, ist immer unterschiedlich. Aber die Software ist bei allen gleich angelegt sozusagen. Das heißt, auch jeder kann darüber Verbesserungen erreichen. Und du hast recht, es ist gerade relativ bekannt im Spitzensport. Also es ist die Gina ist ja damals berühmt geworden, dadurch, dass die an der Batterie geleckt hat.
Ja, genau. Ne? Diese kuriose Story hat ja irgendwie die Runde gemacht.
Genau. Also das hat Sinn und Zweck, gerade wenn sie den Oberschenkel nicht gut ansteuern kann oder die Hüfte so ein bisschen blockiert hat, kann das Sinn machen, weil die Zunge in das Hirnareal feuert, im Hirnstamm, das dafür zuständig ist, Streckertonus zu hemmen. Das heißt, auf einmal klappt die Beugung besser und der Kniehub passt besser. Die Zunge stabilisiert die Nackenmuskulatur und den Rumpfbereich. Das heißt, wenn die Zunge auf der einen Seite oder generell nicht richtig arbeitet, hast du auf einmal eine Verbesserung in der Ansteuerung und läufst auf einmal viel schneller. Im Fußball ist es wirklich populär gerade. Also Borussia Dortmund, Bayern München arbeiten mit ein paar Jungs zusammen, mit denen ich zusammen das Studium gemacht habe. Ein Kollege von mir arbeitet beim Handball, beim ersten FC Magdeburg. Die haben ja gerade alles gewonnen. Tennis, der Zverev arbeitet auch mit dem Lars zusammen. Also es ist im Leistungssport super populär. Aber man sieht jetzt, dass es in der Therapie auch enorme Erfolge erzielen kann. Also immer mehr Leute werden darauf aufmerksam. Ich arbeite mit paar Physiotherapeuten zusammen oder mit vielen Physiotherapeuten zusammen, mit denen ich das Konzept sozusagen beibringe, die ausbilde da drin, die jetzt immer mehr therapeutisch arbeiten. Aber auch der einzelne Hobbyläufer kann durch einfache Interventionen und einfache Übungen ziemlich schnell seine Leistung, wenn nicht sogar direkt, verbessern. Also ist für jeden geeignet.
Okay. Ja, ich finde es gut, dass du die Story mit der Batterie noch mal ein bisschen aufgeklärt hast, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, was jetzt hat es eigentlich damit genau auf sich?
Ja.
Okay. Arbeitest du auch mit Batterien eigentlich oder ist das eher nicht so dein Tool
selten.
Of Choice?
Ich habe es tatsächlich mit einer Athletin mal gemacht, die so eine Zungenproblematik hatte, aber du gehst nicht direkt in die Extreme. Also es gibt ein paar Vorübungen, die du machst. Es gibt wirklich Zungenakrobatik, Zungentraining. Ich meine, die Zunge ist auch nichts anderes als ein Muskel, der trainiert werden kann. Und wenn der so eine große Rolle spielt, dann sollte man das auch auf jeden Fall in sein Training einbeziehen. Aber sonst arbeite ich eher mit anderen Tools als mit einer Batterie. Ja.
Okay. Okay, was sind dann so klassische Baustellen, die wir LäuferInnen haben? Also das sind ja zum Beispiel, der Rumpf ist nicht stabil genug oder unsere Lauftechnik ist auf welche Art auch immer nicht ganz korrekt beziehungsweise nicht ganz effektiv. Oder unser Tritt ist ja auch immer so die Frage, ist der stabil, ist der irgendwie zu locker? An welchen Baustellen können wir mit Neurotraining gut arbeiten? Also gibt's da vielleicht auch unter den Leuten, die du trainierst, so ein paar Stories, die du erzählen kannst?
Also generell alle.
Okay.
Also generell kannst du an allem erstmal arbeiten und probieren. Das ist so locker gesagt. Aber und vielleicht sagen jetzt auch viele: Ja, erzähl du mal. Gerne auch. Also man darf gerne kritisch sein, der Zuhörer darf gerne kritisch sein, aber man sollte nichts unversucht lassen, das will ich damit sagen. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall die Chance, eine Veränderung zu erreichen und egal welche ich habe und egal wie lange ich schon in dem Muster bin, ob es Knieschmerzen sind, ob es Fußschmerzen sind, ob es fehlende Rumpfstabilität ist. Ist ganz spannend, weil letzte Woche kam jetzt noch eine Triathletin zu mir, die Fußschmerzen hat. Seit längerer Zeit nicht joggen konnte, weil sie eben Fußprobleme hatte. Und wir haben bei ihr eben herausgefunden, dass einer der Kanäle, von denen ich gerade gesprochen hatte, im Ohr nicht gut funktioniert. Das haben wir in einer halben Stunde verbessert. Mhm. Ich habe sie gestern wieder gehabt und sie sagte mir, sie ist seit langer Zeit das erste Mal wieder 3 Runden schmerzfrei laufen gewesen.
Oh,
was dann halt, das sind halt die schönen Geschichten, wo dann Leute zu dir kommen und durch einfache Intervention direkt besser sind. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen jungen Herren zum Beispiel bei mir, der seit seiner Geburt Probleme mit dem Gucken hat. Also er hat einen Schielfehler, einen angeborenen, und da hat man eigentlich gesagt, der kann nichts machen. So, da haben wir haben jetzt 4 Einheiten zusammengearbeitet. Der kann mittlerweile auf einer Seite wieder mit beiden Augen gucken, wo er nicht mehr anfängt zu schielen. Die andere müssen wir jetzt noch ausarbeiten. Mhm. Also das ist zum Beispiel spannend. Ein ganz klassischen Härtefall habe ich, der hat vor anderthalb Jahren, der hat mehrere Kopfverletzungen gehabt und das war bei ihm so schlimm, dass wir die Uhr im Therapieraum sozusagen abnehmen mussten, weil der Sekundenzeiger den wahnsinnig gemacht hat.
Oh, krass.
Also der konnte gar nichts mehr wirklich. Und mittlerweile geht der wieder auf Konzerte. Ne? Also der ist wieder fast voll im Saft. Klar gibt es gewisse Einschränkungen, die er noch hat und wo er schneller müde wird als andere, aber das funktioniert einwandfrei. Und wenn wir jetzt aufs Laufen nochmal gehen, auf die Läufer, dann würde ich auf jeden Fall raten, mal die Augen checken zu lassen und das Innenohr zu bedienen durch spezifische Übungen oder die Sachen zu stimulieren, weil die haben wir nicht auf dem Schirm oder die bearbeiten wir nicht. Und wenn wir von den Augen sprechen, sagen wir auch immer, ja, ich kann aber gut gucken oder ja, meine Brille ist gut. Aber Sehen ist ja so viel mehr. Also wenn, ohne jetzt, bitte seht mir nach, ich möchte nicht schlecht über Optiker sprechen, auf gar keinen Fall. Also, aber in der Regel, wenn wir eine Brille kriegen, wird gemessen, ob wir auf eine Distanz ein Objekt scharf erkennen können, statisch, was sich nicht bewegt. Und daran wird unser Sehen festgemacht. Um Gottes Willen, das werden wahrscheinlich noch viele, viele weitere Tests gemacht und wir arbeiten auch sehr eng mit einem Optiker und Optometristen zusammen, wo wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Aber man darf das Sehen nicht nur darauf beschränken, das will ich damit sagen. Ja? Was müssen unsere Augen können? Wir müssen unsere Augen bewegen können, wir müssen unsere Augen fixieren können, wir müssen unsere Augen von einem Punkt auf den anderen bewegen können, wir müssen Farben erkennen, wir müssen Kontraste erkennen, wir müssen fokussiert gucken, wir müssen peripher sehen können. Wir haben zwei von den Dingern, das heißt, die müssen gut zusammenarbeiten, damit wir ein dreidimensionales Bild sehen können. Wir müssen nah gucken können, wir müssen fern gucken können. Und angenommen, jetzt beim Laufen ist mein peripheres Sehen zum Beispiel nach unten hin eingeschränkt. Das heißt, mein Gehirn kriegt eigentlich keine Information beim Laufen von dem Boden. Das heißt, es ist potenziell gefährlicher, auf die Nase zu fallen, sich was zu brechen. Also da wieder der Job des Gehirns ist, das Überleben zu sichern. Dann sagt das Gehirn, du, jetzt läufst du mir aber gar nicht so schnell, mach dich langsamer oder setz dir einen Fußschmerz, einen Knieschmerz, damit du einfach langsamer wirst, damit die Informationen in der Schnelligkeit besser verarbeitet werden können. Oder es verändert deine Haltung. Das heißt, du wirst nach vorne gebeugt und kriegst eigentlich so einen Rundrücken oder eine schlechte Haltung, um den Boden besser zu sehen. Weil wenn du nach vorne gebeugt bist, siehst du den Boden besser. Das heißt, da wird die Haltung verändert. Wenn wir jetzt von Rumpfkraft oder Rumpfstabilität sprechen, dann muss man sagen, in seiner kleinsten Basis ist Rumpfspannung ja nichts anderes als das Zusammenspiel von Beuger- und Streckermuskulatur, also von Bauchmuskeln und Rückenmuskeln, wenn wir es ganz einfach sagen. Und angenommen, wir sind so eingestellt, dass das Gehirn aufgrund von so einer Sicherheitsmaßnahme eher die Beuger aktiv hält, klar, dann bin ich auch schlecht eingestellt, dann habe ich eine schlechte Haltung, dann habe ich eine schlechte Rumpfspannung. Das heißt, ich muss gucken, warum ist das so, über die Systeme sozusagen die Veränderung in der Haltung bedienen und auf einmal habe ich eine bessere Ansteuerung.
Gibt es da so Übungen, mit denen man das selber überprüfen kann auch?
Ja, definitiv. Wir können ja mal was ausprobieren in der Hoffnung, dass ich das richtig beschreibe.
Ja,
es sei aber vorweg gesagt, dass nicht, wie schon gesagt, jede Übung für jeden funktioniert. Also man muss immer gucken, wo ist die Ursache des Problems. Aber viele von euch werden jetzt wahrscheinlich feststellen, wow, das klappt extrem gut. Andere werden sagen, was erzählt er mir hier? Das passiert gar nichts. Und andere werden vielleicht sogar schlechter. Was erstmal nicht schlimm ist, was nur zeigt, dass das Nervensystem auf diesen Stimulus erstmal eher schlecht reagiert, was aber nicht sein darf. Also klassisch fürs Neuroathletiktraining ist eigentlich diese typische Augenliegestütz. Und irgendwie müssen wir überprüfen, ob die Übung gerade für uns gut ist oder nicht gut ist, wie das Nervensystem drauf reagiert. Das heißt, wir machen immer Tests. Ich teste immer sehr gerne, wie zum Beispiel meine Beweglichkeit gerade ist. Also wir können diesen klassischen Toe-Touch mal nehmen. Deswegen, wenn du jetzt zuhörst, stell dich einfach mal gerade aufrecht hin, nimm die Füße zusammen und versuch mal so weit mit den Händen Richtung Boden zu kommen, wie du kannst. Ne? Ob du jetzt, weiß ich nicht, nur mit den Fingern am Knie hängst oder ob du an der Fußspitze hängst oder die Hände flach auf den Boden nimmst, dann ist der Test wahrscheinlich nichts für dich, weil du super beweglich bist in der Rückseite. Das kannst du gern 2-3 Mal machen, weil kommt immer die Anmerkung oder die Kritik, ja, jetzt habe ich mich ja aufgewärmt, nachdem ich die Übung dann gemacht habe. Ne? was auch berechtigt ist, aber deswegen wärmen wir uns jetzt auf. Also mach die Übung mal 2-3 Mal hintereinander weg und guck mal, wie weit du runterkommst. So, jetzt stellst du dich gerade aufrecht hin oder setzt dich gerade aufrecht hin, nimmst deinen Daumen direkt gerade ausgestreckt vor dich, dass du auf deinen Daumen guckst mit ausgestrecktem Arm, fixierst jetzt mit deinen Augen deinen Daumen und ziehst den Daumen langsam zwischen deine Augen, sodass du ganz bewusst anfangen musst zu schielen. Das machst du relativ zügig und schiebst den Daumen dann wieder weg. Und davon machst du jetzt 3, 4, 5, 6 Wiederholungen. Also schielen, wieder wegschieben, schielen, wieder wegschieben, schielen, wieder wegschieben. Und das reicht in der Regel schon, 5 bis 10 Wiederholungen. Achte ein bisschen drauf, wie du drauf reagierst, weil oft, ich habe Leute, denen davon super schwindelig wird. Ich habe auch Leute, die davon direkt umfallen. Also je nachdem, welche Problematik vorliegt. Also das sollte in der Regel als trainierter Läufer aber nicht passieren. Okay. So. Deswegen immer vorsichtig, gerade wenn wir die Augen mit ins Spiel nehmen. Und dann beugst du dich jetzt nochmal nach vorne und guckst mal, ob du eine Veränderung merkst. Und jetzt werden etwa, wir können ja vielleicht mal so eine Evaluation ja, machen.
Umfrage.
Genau. Etwa 30-50% werden jetzt davon besser geworden sein und können sich davon weiter nach vorne beugen. Und das ist nur eine Übung von den Augen. Also wann immer wir die Augen nach innen stellen, aktivieren wir eigentlich Reflexe in unseren Hirnstrukturen, die eher für die Beugung zuständig sind. Was wir jetzt auch machen können, ist ein Test für die Rumpfkraft oder Rumpfbeweglichkeit mal. Also Rumpfkraft lässt sich relativ schwer alleine testen. Das mache ich dann immer zu zweit, aber man könnte testen, wie die Rumpfrotation ist. Also du stellst dich auch wieder gerade aufrecht hin, Füße zusammen, streckst die Arme einmal beide nach vorne und faltest die Hände sozusagen. Und jetzt drehst du dich einmal so weit nach links, wie du kannst. Du darfst die Hüfte gerne mitdrehen. Guck mal, wie weit du mit den Armen zur Seite kommst und mit der Oberkörperdrehung. In der Regel sind das so 90 Grad, bei manchen ein bisschen weniger, bei manchen ein bisschen mehr. Und vergleich mal die andere Seite, dreh dich mal nach rechts. In der Regel ist auch eine Seite gerade schlechter als die andere. Das heißt, die eine ist etwas verspannter als die andere. Und dann halten wir jetzt im Hinterkopf, welche Seite schlechter war oder wo es für dich etwas fester sich angefühlt hat. Auch hier sage ich gerne nochmal, kannst du das gerne ein paar Mal hintereinander wegmachen, um dich aufzuwärmen, um einfach danach nochmal einen Unterschied zu sehen und nicht der Aufwärmung sozusagen zuzuschreiben, dass die Übung jetzt funktioniert hat oder Placebo war oder wie auch immer. So, wenn du jetzt nach links schlechter warst, nimmst du einmal den linken Daumen gestreckt nach vorne. Wenn du nach rechts schlechter warst, nimmst du den rechten Daumen gestreckt nach vorne. Und jetzt hast du folgende Aufgabe. Du fixierst einmal mit deinem Blick den Daumen, guckst diesen Daumen an. Deine einzige Aufgabe ist, die du bewältigen musst, dass deine Augen dauerhaft auf diesem Daumen bleiben. Also der Blick darf nicht von dem Daumen weggehen. Der Kopf ist gerade. Und jetzt machst du eine schnelle Drehung mit dem Kopf entweder nach links oder eben nach rechts, während die Augen auf diesem Punkt bleiben. Hältst dann kurz und bewegst den Kopf wieder ganz langsam zur Mitte zurück. Ich hoffe, man kann der Beschreibung folgen. Guckst wieder auf den Daumen, Kopf ist gerade, schnelle Kopfbewegung nach links oder eben rechts, Augen bleiben auf den Daumen und langsam wieder zurück. Das heißt, wir aktivieren durch diese Übung jetzt den horizontalen Kanal im Innenohr, der dafür zuständig ist, die Rumpf- oder die Streckermuskulatur auf der entsprechenden Seite zu aktivieren. Davon kannst du auch 3 bis 5 bis 10 Wiederholungen machen, je nachdem, wie gut du die verpacken kannst. Und dann testest du direkt danach nochmal die Drehung nach links oder eben nach rechts und guckst mal, ob das anders ist. Und in der Regel wirst du auch hier eine Verbesserung erleben. Und das ist, wie gesagt, für Leute immer unvorstellbar oder es wirkt immer wie Hexerei oder spooky. Im schlimmsten Fall bist du jetzt einer von denen, die auf beide Übungen nicht gut reagiert haben und denkst, okay, was erzählt der Kevin mir hier heute?
Richtig abgefuckt.
Ja. Also die Leute habe ich auch, das nervt mich dann auch, aber das ist okay. Das ist die Art und Weise, wie das Nervensystem drauf reagiert, aber da muss man ein bisschen tiefer gucken.
Ja, spannend. Ich hätte super gern mitgemacht, aber ich habe hier natürlich mein Podcast-Set um mich rum. Die werde ich aber nachholen und dann auch berichten, wie meine Ergebnisse sind. Nehmen wir mal an, man hat jetzt gut auf die beiden Übungen reagiert. Wie oft sollte man dann sowas machen? Soll man dann täglich so eine Übung machen und wird dann vielleicht eine Verbesserung auch wirklich so eine langfristige Verbesserung feststellen? Oder was rätst du da so?
Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, man kann auf unterschiedlichste Weise auf diese Übungen reagieren. Das heißt, man wird entweder besser, man bleibt neutral oder man wird schlechter. Wir wollen natürlich alle besser werden. Das heißt, je nachdem, in welchem Zustand du gerade bist, ob du sagst, okay, mir geht's eigentlich so schlecht, dass ich nicht laufen kann, weil mir irgendwas wehtut, geht's erstmal darum, die Übungen zu machen, die dich erstmal wieder so verbessern, dass du schmerzfrei wirst, dass du ordentlich laufen kannst. Dann gibt's aber die Übungen, auf die du schlecht reagierst, die beim Laufen natürlich auch irgendeine Auswirkung haben, weil das Innenohr immer mit beteiligt ist, und die sollten wir über einen bestimmten Zeitraum definitiv trainieren, damit das in Zukunft nicht mehr stattfindet. Das ist wahrscheinlich relativ logisch, ist wie mit allem, wir müssen Dinge trainieren, die wir nicht können oder die uns nicht gut tun, auf eine richtige Art und Weise, damit wir es richtig integrieren. Das heißt, wir müssen gucken, was wollen wir eigentlich jetzt? So. Das Gehirn ist plastisch, das heißt, das verändert sich immer und dauerhaft. Heißt, wir müssen das dauerhaft mit den Dingen bespielen, in denen es besser werden soll. Heißt, ganz konkret, lieber die Übung 5 bis 6 Mal am Tag machen, dafür nicht so viele Wiederholungen. 5 bis 10 Wiederholungen, auch das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Wie gesagt, ich habe Leute, die machen eine Kopfdrehung und dann ist Feierabend, da muss man es reduzieren oder langsamer machen. Aber wichtig ist diese Kontinuität und Dauerhaftigkeit. Und das ist ja jetzt nicht kein Hexenwerk. Das kann man mal zwischendurch machen. Daumen hat jeder dabei. Man kann das machen, wenn man sich die Zähne putzt, auf die Zahnbürste gucken, wenn man auf dem Klo sitzt, auf den Daumen gucken oder, weiß ich nicht, am Schreibtisch sitzt. Man kann das als Aufwärmen für sein Lauftraining nehmen. Und dann hat man es in der Regel schnell und gut geschafft. Dann ist muss man diese Übung sehen wie so eine Art Medikament. Also die Medikation der Übung, die Intensität der Übung ist enorm entscheidend dafür, ob ich mir da gerade was Gutes tue oder nicht. Also wenn ich von einem Medikament, angenommen, ich habe Kopfschmerzen und nehme eine Ibu und dosiere unter, dann sind meine Kopfschmerzen trotzdem noch da, weil die Dosis einfach nicht effektiv genug war. Wenn ich aber überdosiere, dann schieße ich mich so raus, dass ich 2 Tage durchschlafe. Ne? Ja. Das heißt, auch die Übungen müssen immer so gewählt werden, dass ich gut darauf reagiere. Das heißt, subjektiv mal gucken, wie reagiere ich eigentlich darauf? Ist das gestresst? Spannen meine Augen? Tränen die Augen? Tun die weh oder ähnliches? Dann ist meist der Zeitpunkt schon da, wo man sagt, okay, das reicht jetzt an Wiederholungen. Und das kann, wie gesagt, nach 2 Wiederholungen stattfinden. Kann aber auch sein, dass es 15 sind oder 20 oder 40.
Krass. Also du sagst, es kann quasi auch ein zu viel geben, einfach weil das Gehirn extrem anstrengt bei manchen.
Ja, definitiv. Wenn das Gehirn diese Übung nicht gut verpacken kann oder durch eine Schädigung nicht mehr richtig funktioniert und diese Daten einfach nicht mehr ermittelt, dann kriegt es Stress. Das ist wie, als wenn, weiß ich nicht, angenommen, ich möchte jetzt einen Marathon laufen. Ich bin nicht im Lauftraining, bin auch kein guter Läufer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber angenommen, ich möchte jetzt nächstes Wochenende einen Marathon laufen, dann tut's mir leid. Dann werde ich irgendwann dicht machen und definitiv, das wird too much für mich sein. Ja. Das heißt, wir müssen gewisse Dinge langsam, wie so ein Training eben ist, aufbauen und der Belastung eben gerecht werden, sodass wir dann erst, weiß ich nicht, mit einem 1-Kilometer-Lauf, 2-Kilometer-Lauf, 5-Kilometer-Lauf, 10 und das dann eben für das Marathontraining, für die alltägliche Situation sozusagen, in der wir uns befinden, angleichen.
Okay, also wenn man die Übung jetzt anfangen wollen würde zu integrieren, würde man erstmal langsam anfangen, schauen, wie man darauf reagiert und dann je nachdem justieren sozusagen.
Ja, definitiv.
Und man könnte dann aber auch die schon, wenn es gut läuft, täglich machen.
Ja, ja täglich 5 bis 6 Mal, sage ich sogar. Ja.
Und dann wochenlang oder wie ist das dann?
Und das ist spannend, jeder reagiert individuell darauf. Ich habe Leute, und da muss ich zugeben, das ist leider der kleinste Teil der Leute, die machen die Übung einmal und sind in Anführungsstrichen geheilt, beziehungsweise das Problem tritt nicht mehr auf. Das war einfach nur eine Sicherung, die raus war, die bedient werden musste und auf einmal funktioniert es wieder. Spannend. Der Großteil der Leute braucht aber Training und dann kann es sein, dass es 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen sind. Es kann aber auch sein, wie von dem Herrn, den ich vorher geschildert habe, mit der dramatischen Vorgeschichte, mit den ganzen Kopfverletzungen, dass man über mehrere Monate und Jahre trainieren muss, damit sich das wieder rekalibriert sozusagen. Okay. Also alle Möglichkeiten dabei, aber wir haben immer direkt eine Auswirkung.
Okay.
Und wie lange die anhält, ist aber schwierig.
Ja, das wäre jetzt noch meine zweite Frage. Also bei einem Training ist es ja so, wenn ich aufhöre zu trainieren, werde ich langsam oder aber sicher wieder schlechter oder langsamer oder was auch immer, weil der Körper sich entwöhnt, nenne ich es jetzt mal. Und das ist dann bei dem Neurotraining genauso, nehme ich an, dass man in vielen Fällen dann, also es ist nicht, also es ist quasi nicht in dem, im Normalfall so eine Art Heilung, sondern es ist was man aufrechterhalten muss, oder? Und weiter.
Ja, definitiv. Definitiv. Also das sollte auch nicht jetzt als Heilung angekommen sein. Aber ich meine, die Kiste, die wir haben hier, ne, der Körper und das Gehirn, die sind ja plastisch. Wir werden alle älter. Das heißt, wir funktionieren in irgendeinem Rahmen mit dem Älterwerden irgendwann schlechter. Aber man nur dann, wenn wir es eigentlich nicht stimulieren. Ich meine, wenn man mal nach Asien guckt, ja, jetzt in Indien, die Leute, die können alle in der Hocke auf dem Boden sitzen. Das kann ein Europäer nicht mehr. Also das Gehirn ist plastisch. Wir werden immer in dem besser, was wir tun. Wenn wir viel sitzen, werden wir Sitzathleten, dann werden wir besser im Sitzen. Wenn wir viel laufen, werden wir im Laufen besser. Wenn wir viel Schmerzen empfinden, werden wir im Schmerzempfinden besser. Das ist einfach so. Also wir werden schmerzanfälliger. Wenn wir viel Fußball spielen, werden wir im Fußballspielen besser. Also wir müssen uns gut überlegen, wie wir das Gehirn oder unseren Körper bespielen wollen. Und deswegen ist es eben so wichtig, einfach immer und dauerhaft aktiv zu bleiben, damit die Systeme richtig kalibriert bleiben und richtig funktionieren und greifen. Weil das ist evolutionsbiologisch so angelegt, alles, was nicht gebraucht wird, wird rausgeschmissen aus dem Körper. Jeder Muskel, jede Nervenzelle, alles, was nicht genutzt wird, raus damit.
Okay, klar, macht auch Sinn. Du hast ja jetzt ein paar Übungen uns beschrieben, da braucht man gar keine Tools, außer eigentlich seinen Daumen, ne? Oder ja, die Augen natürlich, man braucht den Körper. Aber so, ne, zum Beispiel Gina Lückenkämper hat ja mit dieser 9-Volt-Batterie gearbeitet. Du hast gesagt, es gibt sowas in die Richtung auch bei dir. Was sind denn noch so klassische Tools, mit denen man in der Neuroathletik arbeitet? Weil ich glaube, oft sieht das manchmal, wenn man sich so Übungen anguckt, so ein bisschen kurios aus. Und man fragt sich, warum genau jetzt dieses Tool einem dabei helfen soll. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen.
Ja, also erstmal sieht es wirklich immer oder oft bescheuert aus, gerade wenn man auch das Gesicht mit dazu nimmt oder ähnliches und irgendwelche Grimassen schneidet. Also definitiv. Ein Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und oft nutze und was für den Laufsport auch sehr, sehr interessant ist, ist ein sogenannter Knochenschallkopfhörer. Das heißt, wir gehen ja oft laufen. Wir hatten gerade am Anfang, hast du mich gefragt, ob Sport mit Musik oder ohne Musik. Ich bin definitiv dafür, mit Musik zu arbeiten. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass wenn wir die Ohrstöpsel ins Ohr stecken, dann sind uns Umgebungsgeräusche nicht mehr so deutlich. Beziehungsweise hier die neuen AirPods, die haben ja auch Geräuschunterdrückung. Das heißt, ich kriege eigentlich nicht mehr mit, was um mich rum passiert von dem Hören her. Das heißt, wenn wir es wieder auf die Überlebenskomponente des Gehirns beziehen, ist das erstmal Stress fürs Gehirn, weil es eigentlich nicht einschätzen kann, welche Geräusche sind da. Ich meine, das Gehirn ist immer noch auf Steinzeit eingestellt. Wer weiß, ob da noch der Säbelzahntiger im Busch hängt, der da gerade raschelt. Und wenn ich es nicht höre, ist das schwierig. Das heißt, Musik kann Sinn machen. Ich würde aber nicht die Stöpsel in die Ohren stecken. Und da macht der Knochenschallkopfhörer auf einer Seite total Sinn, weil der übers Ohr gestülpt wird und der hat so ein, wie soll ich sagen, das ist nicht ein Sensor, sondern der Kopfhörer macht über eine Beschallung des Unterkiefers sozusagen, leitet der den Schall weiter ins Ohr und dadurch können wir hören. Das heißt, wir haben eine sehr intensive Beschallung des Ohrs, können darüber Musik hören, können darüber bestimmte Schallfrequenzen einspielen, wo das Ohr aktiviert wird und haben das Ohr aber gleichzeitig noch frei für Geräusche. Also einmal ist es sehr angenehm, weil ich noch mitkriege, was um mich rum passiert. Auf der anderen Seite, auf der neuronalen Ebene, beschalle ich das Ohr eben mit bestimmten Frequenzen. Und wie gesagt, oder hier wird's super spannend, neuronal gesehen, weil der Nerv, der die Informationen für unser Gleichgewicht verschaltet, ist der gleiche, der für das Hören zuständig ist. Das heißt, unser Gleichgewicht kann manchmal oder unsere Rumpfstabilität kann dadurch verbessert werden, dass wir das Ohr mit Musik oder mit Frequenzen beschallen. Heißt, mit vielen Läufern arbeite ich mit diesem Knochenschallkopfhörer und beschalle das Ohr, das problematisch ist, oder beide Ohren mit einer bestimmten Frequenz oder Musik, wodurch die einfach stabiler laufen. Mhm. Und das ist für mich, das ist eine einfache Intervention. Das Ding musst du nur auflegen und Musik anmachen oder die Frequenz anmachen und los geht's.
Cool.
Und du bist besser.
Ja. Auch mal zu Hause ausprobieren. Also ich muss sagen, die ganzen Übungen machen mir auf jeden Fall Bock, das Ganze mal selbst, Selbsterfahrungen dazu zu sammeln. Ich war ja am Anfang unseres Gesprächs schon noch ein bisschen skeptisch, ne, weil es gibt halt einfach nicht viel fundierte Informationen zum Ganzen. Aber so wie du gesagt hast, ne, man muss es halt ausprobieren, ob es für eins funktioniert oder nicht. Und ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Also hab auf jeden Fall Lust, da mal ein bisschen in die Materie tiefer reinzugehen und das für mich selber mal auszuchecken.
Ja. Super, dann will ich aber auch ein Feedback, wie es gelaufen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir noch eben ergänzen, weil sonst sieht man nur noch Läufer demnächst mit dem Kopf nach links drehen oder nach rechts drehen. Man kann auch ein ganz allgemeines Aufwärmtraining des Innenohrs einfach mal machen, um es fürs Laufen einfach auszuprobieren. Also man fixiert den Daumen wieder mit ausgestrecktem Arm und macht sozusagen Nein-Nein-Bewegung. Schüttelt den Kopf also von rechts nach links, jetzt nicht komplett durchschütteln, sondern nur bewegen, während die Augen auf dem Daumen bleiben. Das Ganze macht man dann ein paar Mal, nicht nur als Nein-Nein-Bewegung, sondern auch als Ja-Ja-Bewegung, also den Kopf auf und ab. Und das ist in einer Minute erledigt und damit habe ich das Innenohr eigentlich schon fürs Laufen aktiviert. Also probiert das gerne mal aus, wenn ihr jetzt nicht die Rumpfrotation macht, aber vielleicht hilft euch das fürs Laufen, vielleicht auch dir,
ja,
direkt besser zu sein.
Ne? Also wie gesagt, ich gebe dir Feedback.
Sehr gut.
Ja, sehr cool. Also wenn ihr da draußen auch Erfahrungen damit gemacht habt oder macht, dann teilt die gerne mit uns, zum Beispiel auf Instagram unter achilles.running. Und ja, den Kevin könnt ihr auch online finden. Und vielleicht hat er auch noch ein paar sonst so Ressourcen für uns, wo wir uns mehr informieren können, wo wir noch Übungen finden. Ja, sag uns mal gerne, wo.
Sehr gerne. Also mein Privatprofil, wo ich ein paar Sachen immer teile, ist Kevin-Grafen. Und ich arbeite hier in einem sehr kompetenten kleinen Team mit unterschiedlichsten Kompetenzen, wo wir viele, viele Infos und Informationen an die Außenwelt sozusagen liefern. Das ist die Kensho Academy. Academy auf Englisch und Kensho ist K-E-N-S-H-O. Kensho Academy ist der Instagram-Account. Auf YouTube poste ich regelmäßig Neurohacks. Da findet ihr mich unter Fitnessland Kensho. Also das ist der Kanal. Und auf Facebook sind wir auch unter Kensho Academy zu finden, sodass ihr da gerne mal stöbern könnt. Wir haben auch ein paar Online-Produkte, auch ein komplettes Online-Vision-Training, also ein Augentraining sozusagen, um vielleicht noch das Laufen zu verbessern oder die Sehfähigkeit sogar zu verbessern. Das findet ihr auf kensho-academy.de. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Follow lasst, wenn ihr da ein Like lasst. Oder ihr könnt mich auch gerne anschreiben, kommentieren, was auch immer, wenn ihr Fragen habt. Sehr gern.
Cool, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes.
Danke
Dann
sehr.
Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es macht mir sehr viel Spaß. Oder es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja noch nicht fertig. Oder doch.
Jetzt ist es gleich vorbei.
Ja,
nein, ich fand es auch sehr schön. Ich hatte auch wirklich Spaß. Und wie gesagt, bin gespannt, was dabei rumkommt. Auch für mein persönliches Training. Euch da draußen sage ich ebenfalls danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über jedes neue Abo, neue 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr die Folge mit euren Friends teilt. Ansonsten danke für euren Support, bleibt gesund und keep on running.